das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Auf 800.000 Saarländer folgen 1,4 Millionen Türken. Denn auch heute wurde in Deutschland wieder gewählt, diesmal landesweit. Seit heute dürfen Menschen mit türkischem Pass von Deutschland aus 2 Wochen lang mit darüber abstimmen, ob die Türkei künftig von einem deutlich mächtigeren Präsidenten geführt wird. Das Verfassungsreferendum sorgt ja bereits im Vorfeld für Streit, sowohl zwischen Ankara und Berlin. Denn Deutschland hat zwar die Abstimmung als solche erlaubt, aber es gab ja bekanntlich eine Menge Ärger um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker. Doch auch untereinander sind sich die Türken hierzulande uneins. Denn abgestimmt wird über eine gewaltige Veränderung des türkischen Staates. Präsident Erdogan könnte auch Regierungschef werden und ohne das Parlament Dekrete erlassen. Ulrich Adrian.
Ein gültiger türkischer Pass. Es kann losgehen. Im sauerländischen Menden macht sich Gönül Grölich heute Morgen auf den Weg. Sie weiß ganz genau, was sie an diesem sonnigen Montag will. Flagge zeigen.
Mein Plan ist, ich fahre jetzt nach Dortmund und werde mit Nein abstimmen.
Nein zum Referendum. Aber warum?
Weil man ein Land nicht in die Hände einer Person gibt. Und es ist auch vollkommen egal, in welche Person. Und es geht nicht um Erdogan, sondern um Demokratie.
In Dortmund hat der türkische Staat für Sie und 1,4 Millionen andere in Deutschland lebende Türken eines von 13 Wahllokalen aufgemacht. Gönül Grölich fährt eine Dreiviertelstunde, um ihre Stimme abzugeben. Sie will Vorbild sein, zeigen, wie wichtig Wählen in einer Demokratie ist. So denken viele heute in Dortmund. Von überall aus dem Ruhrgebiet kommen Busse an, die Türken zur Wahl bringen. Es soll möglichst keine Stimme verloren gehen. Es könnte am Ende ja knapp werden, wer weiß das schon. Und so bilden sich schnell lange Schlangen. Auch vor dem türkischen Generalkonsulat in Hürth bei Köln sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Mehrheit in den Warteschlangen in Köln oder Dortmund will offenbar mit Ja stimmen.
Die Türkei wird sich ganz ändern. Die Türkei wird mächtiger sein. Und das ist das Ziel von Erdogan. Und wir unterstützen uns, wir unterstützen mit der ganzen Familie. Und wir sind sehr froh darüber.
Wir wollen, dass die Türkei sich halt erweitert. Und deswegen auf jeden Fall die Erdogan.
Unser Staatspräsident muss verrückt sein. Ich bin dagegen, also ich bin Demokrat.
Ich habe natürlich mit Ja abgestimmt, weil ich an Recep Tayyip Erdogan glaube.
Doppelt und dreifach Ja, ganz einfach, definitiv.
Recep Tayyip Erdogan, beste Mann.
In Dortmund ist Gönül Grölich bis zur Wahlkabine vorgedrungen und hat ihre Entscheidung auf den Wahlschein gestempelt. Die Urnen werden später versiegelt in die Türkei gebracht und am Wahltag ausgezählt. Evet oder Hayır, ja oder nein, schon aus Prinzip.
Wählen ist immer gut. Also wählen ist für mich eine Haltung zeigen und das tue ich. Und jetzt wollen wir mal hoffen oder sagen wir so, wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
Bis zum 9. April werden knapp 600.000 Türken in Deutschland wählen gehen, wenn alles so läuft wie bei der letzten Präsidentschaftswahl in der Türkei. Und damit könnten türkische Wahlberechtigte aus Deutschland bei einem knappen Ausgang am Ende tatsächlich das Zünglein an der Waage sein. Denn eine Mehrheit, so glauben Wahlforscher, wird Erdogans Referendum unterstützen und mit Ja stimmen.
Die Türken in Deutschland zeigen sich aber nicht nur beim Referendum gespalten. Spätestens seit dem, je nach Wahrnehmung, gescheiterten oder vereitelten Putschversuch im vergangenen Juli offenbart sich ein tiefer Riss in der Gemeinschaft hierzulande. Offenbar geschürt von Ankara. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob jemand den versuchten Staatsstreich befürwortet hat, sondern ob er oder sie diesen gut geheißen haben könnte. Besonders verdächtig macht sich dabei aus Sicht von Erdogan-treuen Türken, wer als Sympathisant von dessen Erzfeind Fethullah Gülen gilt. Den sieht Erdogan ja als Drahtzieher des Putsches. Das schürt Misstrauen. Es wird zu Denunziationen aufgerufen. Türkische Landsleute in Deutschland bespitzeln sich gegenseitig. Und es geht auch um Spionage, wie Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung belegen.
Drohungen am Telefon hat die Journalistin Canan Topçu schon viele bekommen. Sie ist eine Kritikerin Erdogans, sonst aber gehört sie keiner politischen Bewegung an.
Ich habe diesen anonymen Anruf bekommen und dann habe ich gefragt, wer sind Sie denn? Und daraufhin hat er nicht geantwortet, sondern einfach drauf losgelegt, mich zu beschimpfen und zu sagen, er hätte mich nach Ankara gemeldet und ich würde dann nicht mehr in die Türkei einreisen können.
Seit Monaten läuft eine Kampagne gegen kurdische Oppositionelle und Anhänger des türkischen Predigers Gülen. Staatspräsident Erdogan wird zitiert. Europäische Türken, haltet euch nicht zurück, denunziert die Gülen-Anhänger. Auch Internetadressen von staatlichen Stellen werden mitgeliefert. Doch längst geraten auch andere Oppositionelle in Erdogans Visier.
Dass das aber jetzt in die Breite der Bevölkerung ausgetragen wird, auch das ist eine neue Dimension und passt eigentlich auch zu der Erdogan-Politik, Feindbilder zu schaffen und Menschen zu ermuntern, sich auf diese Feindbilder zu fokussieren und hemmungslos auch dann Leute zu melden.
Auch in Deutschland wird zur Denunziation aufgerufen, wie hier durch einen Funktionär der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die der türkischen Regierungspartei AKP nahesteht.
Ich sage euch, wenn ihr solche Leute kennt, ohne jemanden zu verleumden, schreibt bitte eine E-Mail an die türkischen Sicherheitsbehörden. Dann werden diese Unverschämten nie in unser Land einreisen dürfen. Man kann hier nicht PKK oder Gülen-Fahnen schwenken und sich in Antalya sonnen.
Wir finden den Mann in einer Kleinstadt bei Baden-Baden. Levent Polat sagt, er habe nach dem Video Morddrohungen erhalten. Aber er steht zu seiner Aussage.
Was ich in diesem Video sage, ist nur, dass man solche Leute auf legalem Weg den türkischen Sicherheitskräften melden soll. Genauso würde ich es auch an deutsche Sicherheitsbehörden melden, wenn ich in der Türkei eine deutsche Terrororganisation aufspüren würde, selbst wenn es die Mitglieder meiner eigenen Familie wären.
Auf der Internetseite des türkischen Geheimdienstes MIT kann man Verdächtige melden, sogar auf Deutsch. Doch allein auf eigene Spitzel will sich der MIT offenbar nicht verlassen. Im Februar übergibt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz der Chef des türkischen Geheimdienstes eine Liste vermeintlicher Gülen-Anhänger an BND-Chef Bruno Kahl. Darauf sind Internetadressen, Meldedaten und teilweise auch Fotos. Die Liste wird an die Bundesländer verteilt, doch genau wie Nordrhein-Westfalen lässt auch der niedersächsische Innenminister die Betroffenen durch Polizeibeamte vor möglichen türkischen Repressionen warnen.
Das ist aber völlig unerträglich, dass dann diese Personen in Deutschland lebend beobachtet werden, ausgeforscht werden, teilweise bis ins Detail mit Fotos aus Personaldokumenten und anderem. Das ist nicht hinnehmbar und deswegen haben wir die Personen angesprochen, um sie davor zu warnen, um sie in Kenntnis zu setzen. Denn es könnte ja sein, dass diese Menschen in ihre türkische Heimat fahren, nichts davon wissen, dass sie auf dieser Ortsausforschungsliste stehen und dann dort mit Repressalien oder sogar mit einer Verhaftung rechnen müssen. Deswegen sprechen wir diese Personen gezielt an.
Auch vor seiner Tür stand die Polizei, um ihn zu warnen. Der Name des Gülen-Anhängers stand auf einer Liste des türkischen Moscheeverbandes DİTİB.
Die Freunde, die Kollegen von mir, die mich seit 20 Jahren, 30 Jahren kennen, die wissen, dass ich kein Terrorist oder kein Vaterlandsverräter bin und dass ich auch meine Heimat und mein Land sehr liebe. Aber nach dem Putschversuch hat sich dann alles geändert. Sogar in Deutschland lebt man unter Angst. Erdogan hat nicht nur die Türken in der Türkei gespaltet, sondern auch die Türken hier in Deutschland.
Er will jetzt einen deutschen Pass beantragen, doch vorher beim Referendum noch mit Nein stimmen gegen Erdogans Verfassungsreform.
Was war das jetzt, was da gestern im Saarland passiert ist? Ein Richtungsweiser für die restlichen Wahlen in diesem Jahr, vor allem für die Bundestagswahl im September, oder ein lokales Ereignis mit eher begrenzter Aussagekraft? Verglichen jedenfalls mit den Mega-Erwartungen, die der Hype um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ausgelöst hatte, war das Landtagswahlergebnis für die Genossen eher mager. Nach dem Rausch der 100%-Abstimmungen in den eigenen Reihen ist die SPD nun wieder ernüchtert auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Andererseits, ohne Schulz-Effekt wäre es vielleicht noch schlimmer gekommen. Fest steht, es war eine klare Absage an eine rot-rote Machtoption, zumindest an der Saar. Aber auch im Bund, Thomas Kreuzmann.
Natürlich flattert die Parteifahne über der SPD-Zentrale nach oben. Aber gefühlt müsste sie auf Halbmast stehen. Den Genossen um Martin Schulz ist der Saarschock noch heute anzusehen. Sichtbare Trauerarbeit nach diesem ersten Wahlergebnis mit Schulz als Bundesvorsitzendem. Aber
es hat echt Spaß gemacht, Wahlkampf im Saarland zu machen.
Dafür gucken dann alle aber ziemlich spaßbefreit. Und trotzdem.
Wahlkämpfe sind Dauerläufe und keine Sprints. Und wir haben einen richtig guten, langen Atem. Das an die Adresse all derjenigen, die sich heute freuen.
Wie die CDU. Die lässt schon mal im Spottvideo den Schulz-Zug fröhlich vor die Wand fahren, weil sie gestern gelernt hat, dass Schulz der SPD Prozente, aber nicht allein die Macht verschafft. Und ungefragt rät CDU-Kanzlerin Merkel, SPD-Kanzlerkandidat Schulz, er möge sich ein Beispiel an Gerhard Schröder nehmen.
Und hadere ich dauernd mit meiner Vergangenheit? Das tut nach meiner Überzeugung die Sozialdemokratie permanent. Man ist jetzt wieder in der Diskussion über die Agenda 2010. Muss man sie verändern? Wo kommt man her? Hat das zu Gerechtigkeit geführt, ja oder nein? Und dieses Feststecken in der Vergangenheit, das ist nicht das, nach meiner Überzeugung, was die Menschen wollen.
Aber Schulz will die Hartz-Regeln weiter sozial nachbessern und Schulz will nicht eine Koalition mit der Linkspartei von vornherein ausschließen. Auch wenn der rot-rote Flirt der SPD an der Saar geschadet hat.
Deshalb Rückschlüsse auf die gesamte Republik zu ziehen, wäre falsch.
Der Linken ist das zu allgemein. Sie macht mangelnden Enthusiasmus der SPD für Rot-Rot für die Niederlage an der Saar verantwortlich.
Die Aussagen zu Rot-Rot waren zumindest von Seiten der SPD so ungenau, dass es gereicht hat, die Angstmache zu füttern. Und diejenigen, die das unbedingt verhindern wollten, und sie waren aber zu unkonkret, um dass wirklich Begeisterung entstehen konnte.
Doch ob die SPD diesen Rat annehmen sollte? Denn es gibt bei vielen Wählern Vorbehalte gegen Rot-Rot, zumal bundespolitische Kompromisse in wichtigen Fragen schwer vorstellbar sind.
Das ist in weiten Teilen der westdeutschen Bevölkerung nicht unbedingt gewünscht, nicht unbedingt opportun. Wenn man an die Positionen im Bereich der Verteidigungs-, der Außenpolitik denkt, da vertritt die linke Position, die sind auch nicht unbedingt kompatibel mit dem Programm der SPD. Also da ist sicher noch einiges an Weg zu gehen.
Dabei gibt man in der SPD-Spitze die Hoffnung nicht auf, gegen eine nicht mehr so populäre Kanzlerin doch noch stärker als die Union zu werden. Und dass die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein den Sozialdemokraten dafür Auftrieb geben.
Die SPD muss sich also erstmal neu orientieren. Die CDU feiert sich. Allerdings, wie gehört, bei den erwähnten Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Ein Sieger von gestern ist aber unbestritten die Demokratie. Denn die Wahlbeteiligung lag bei knapp 70%, fast 10% mehr als zuletzt im Saarland. Ein Trend, der sich bereits bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin abzeichnete. Die Parteien mobilisieren wieder mehr Wähler. Bürgerinnen und Bürger mischen sich ein. Politik ist kein Abschalter mehr. Doch wem nützt diese Repolitisierung der Gesellschaft? Moritz Rödle ist der Frage nachgegangen.
Sie bringt heute Glanz in die CDU-Parteizentrale. Die Wahlsiegerin aus dem Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Ministerpräsidentin hat geschafft, was Merkel erst noch schaffen will. Die SPD trotz Schulz-Effekt wieder in die Schranken zu weisen. Doch Merkel weiß:
Wir haben natürlich von diesem gestrigen Ergebnis ausgehend sehr wohl auch gesehen, dass wir für die nächsten 6 Monate durchaus noch viel Arbeit zu leisten haben.
Das hört sich noch nicht besonders euphorisch an. Und dazu hat Merkel auch keinen Grund. Die starken Werte, die Kramp-Karrenbauer zur Wahlsiegerin gemacht haben, hat sie nämlich nicht.
Nein, im Augenblick nicht. Im Augenblick steht die Kanzlerin deutlich schwächer da. Auch die Bundesregierung wird schlechter bewertet als jetzt die Landesregierung im Saarland. Das waren schon wirklich Traumwerte, die dort waren. Auf Bundesebene sind die Bürger immer etwas kritischer.
Trotzdem kann man aus der Wahl im Saarland Schlüsse für die Bundestagswahl ziehen. Beide großen Volksparteien wurden, obwohl sie gemeinsam regierten, wieder als Konkurrenten wahrgenommen. Das hat die Wähler offenbar an die Urnen getrieben.
Die vergangenen Jahre waren die Alternativen nicht so klar. Das war alles sehr ähnlich durch die Große Koalition. Und im Moment gibt es klare Alternativen. Und es kann durchaus dazu führen, dass tatsächlich beide Volksparteien von dieser Polarisierung profitieren.
Das Ergebnis im Saarland? Eine stärker politisierte Bevölkerung und traurige Grüne.
Was uns im Endeffekt, glaube ich, dann das Genick gebrochen hat, waren diese Umfragen vor der Wahl, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen eigentlich von CDU und SPD vorhergesagt haben.
Grünen schadet im Augenblick schon diese Zuspitzung auf SPD, CDU, Schulz, Merkel oder im Saarland eben Rehlinger, Kramp-Karrenbauer. Das geht aber allen kleineren Parteien durch so, weil im Moment sich das sehr fokussiert auf die beiden Alternativen. Und da haben die kleineren Parteien einfach Schwierigkeiten, sich Gehör zu schaffen.
Das aber könnte auch für Merkel und Schulz zum Problem werden. Beide wollen eine Machtoption jenseits der GroKo. Mit schwachen Kleinen wird das schwierig.
Die Auswirkungen der Saarlandwahl auf die Bundespolitik kommentiert Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Das Wahlergebnis an der Saar zeigt trotz aller landesspezifischen Eigenheiten die Zwickmühlen, in denen die Union und vor allem die SPD auch im Bund stecken. Aus guten Gründen wollen die Sozialdemokraten raus aus der Umklammerung mit der Union, raus aus der Großen Koalition, wenigstens raus aus der Rolle des Juniorpartners. Und nun fängt es an, paradox zu werden. Schon die klare Ankündigung dieses Ausbruchsversuchs sorgt dafür, dass die Unterschiede zwischen den Volksparteien klarer werden, dass, wie eben gesehen, Union und SPD Nichtwähler mobilisieren, dass Deutschland regelrecht politisiert wird. Alles hocherfreuliche Perspektiven. Mit einer Nebenwirkung allerdings. Die neue Stärke von Union und SPD könnte zur Folge haben, dass die kleineren Parteien zerrieben werden. Und genau das engt die Machtoptionen der Großen dramatisch ein. Union und SPD müssen sich sorgen, ob es für Regierungskoalitionen unter ihrer Führung überhaupt geeignete Partner und rechnerische Mehrheiten gibt. Vielleicht in Dreierbündnissen, aber die zu schmieden ist schwierig. Martin Schulz und seine SPD haben dabei noch ein weiteres Problem. Das Liebäugeln mit Rot-Rot scheint der Partei zu schaden. Diese Option ist damit noch nicht passé, aber seit gestern unwahrscheinlicher geworden. Die SPD muss also alles versuchen, in Deutschland stärkste Kraft zu werden, sonst landet sie wie im Saarland dort, wo sie nicht landen will, wieder als Juniorpartner in einer großen Koalition.
Thomas Baumann kommentierte: Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri hat ein Sonderermittler die Behörden in Nordrhein-Westfalen entlastet. Mehr dazu von Linda Zervakis.
Der von der rot-grünen Landesregierung beauftragte Gießener Strafrechtler Kretschmer sieht keine relevanten Versäumnisse der NRW-Behörden. Strafrechtlich sei Amri nicht zu belangen gewesen. Die Opposition sieht das Gutachten kritisch und spricht von einer Reinwaschung der Landesregierung. Amri war von den zuständigen Stellen in Nordrhein-Westfalen als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Vor dem Anschlag in Berlin im Dezember konnte er allerdings untertauchen. Bei der Parlamentswahl in Bulgarien hat die konservative proeuropäische Partei des Spitzenkandidaten Borisow gewonnen. Sie kann jedoch nicht ohne Koalitionspartner regieren. Die prorussischen Sozialisten, die auf Platz 2 landeten, haben ein Regierungsbündnis bereits abgelehnt. Bulgarien ist auch 10 Jahre nach seinem Beitritt noch immer das ärmste Land der EU. Die Korruption ist weit verbreitet. Nach dem Anschlag in London gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der Angreifer Verbindungen zur Terrormiliz IS oder zu Al-Qaida hatte. Es gebe keine Hinweise, dass Khalid Massoud seine Tat mit anderen abgesprochen habe, so die britische Antiterrorbehörde. Massoud hatte in der vergangenen Woche 4 Menschen getötet, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Der IS hatte den Anschlag für sich reklamiert. Bei den Vereinten Nationen in New York haben heute die Verhandlungen über ein Verbot von Nuklearwaffen begonnen. Ein internationaler Vertrag soll Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Weitergabe, Tests und den Einsatz von nuklearen Sprengköpfen ächten. 123 von 193 Mitgliedstaaten nehmen an den Gesprächen teil. Die Atommächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien lehnen jedoch ein Abkommen ab. Die Stimmung unter den deutschen Firmenchefs ist so gut wie seit fast 6 Jahren nicht mehr, so der jüngste IFO-Geschäftsklimaindex. Der Aufschwung gewinne an Kraft, so das Münchner Institut, das für den Index 7000 Manager befragt. Einzelheiten von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es ist bemerkenswert, wie wenig Einfluss das Verfassungsreferendum in der Türkei oder der formale Antrag der Briten zum Austritt aus der EU am kommenden Mittwoch auf die Finanzmärkte haben. Auch Donald Trumps Politik oder die bevorstehende Wahl in Frankreich sorgen die Wirtschaftslenker nicht. Die Laune in den Chefetagen war bisher schon gut. Im März steigt sie weiter an, und zwar auf den höchsten Stand seit Juli 2011. Neben der Lage werden auch die Aussichten für die kommenden 6 Monate optimistisch gesehen. Es überwiegt die Zuversicht, dass sich die Erholung der weltweiten Konjunktur fortsetzt. Infolgedessen produzierte und exportierte die deutsche Wirtschaft mehr. Besonders weit vorne die Baubranche. Es geht immer noch mehr. Aktuell ist es so gut wie zuletzt 1991. Also alles eitel Sonnenschein, in den Chefetagen vielleicht, auf dem Parkett nicht. Da bekommen die ersten Anleger Sorgenfalten vor den anstehenden Wahlen. Denn wo die Zukunft gehandelt wird, ist Unsicherheit das größte Ärgernis.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss im Minus bei 11.996 Zählern. Der New Yorker Dow Jones gab ebenfalls nach und ging mit 20.551 Zählern aus dem Handel. Das Berliner Bode-Museum ist zum Schauplatz eines spektakulären Diebstahls geworden. In der Nacht entwendeten Unbekannte eine außergewöhnlich große Goldmünze. Die sogenannte Big Maple Leaf, hier Archivbilder, hat einen Durchmesser von 53 Zentimetern und stammt aus Kanada. Sie ist etwa 100 Kilo schwer und rund 3,7 Millionen Euro wert.
Was sich gestern auf Straßen und Plätzen in zig russischen Städten abspielte, das hat es dort so seit Jahren nicht mehr gegeben. Zehntausende Menschen hatten landesweit gegen die Korruption der Regierenden demonstriert. Zuletzt gab es solche Massenproteste 2011 und 2012, damals gegen den mutmaßlichen Betrug bei den Parlamentswahlen. Damals wie jetzt reagierte der Staat mit massiver Polizeipräsenz und nahm gestern etwa 1000 Personen fest, darunter auch Oppositionsführer Alexei Nawalny, der zu den Protesten ja aufgerufen hatte und dafür bereits heute zu 15 Tagen Haft verurteilt wurde. Die Frage, die sich nun in Russland stellt, lautet: Zeigt das harte Vorgehen des Staates gegen die Demonstranten Wirkung? Oder erlebt Russland gerade die Geburt einer neuen Bürgerbewegung? Birgit Firnig berichtet.
Wortlos nimmt er das Urteil entgegen. Für ihn als Anwalt steht fest, er wird Berufung einlegen. Es ist nicht das erste Mal, dass Alexei Nawalny von einem russischen Gericht verurteilt wird. Dieses Mal für die Organisation illegaler, nicht genehmigter Proteste. Auch er hatte nicht damit gerechnet, dass so viele, vor allem junge Menschen, in Städten wie Jekaterinburg, Novosibirsk, Krasnojarsk, Barnaul oder Tomsk seinem Aufruf folgen würden. Und viele, auch ganz junge, halten Reden, fordern Antworten und das, obwohl Demonstrationen in Russland nach der Verschärfung der Gesetze verboten sind. Es sind die größten Proteste in Russland seit 2012. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen Premierminister Medvedev. Turnschuhe sind zum Symbol der Antikorruptionsbewegung geworden. Sie stehen für Medvedev und seinen Lebensstil. Hacker hatten herausgefunden, dass er sich über Dritte Luxuswaren, darunter auch Dutzende Paare Designer-Turnschuhe, bestellt hatte. Dazu besitzt er Villen, Weinberge und Yachten. Gegen diese Selbstbereicherung wollen sie angehen, erklären sie uns auch heute, nachdem viele von ihnen festgenommen wurden. Der Grad der Selbstorganisation ist sehr groß und das nicht nur in Moskau. Es ist eine neue Spirale im politischen Leben Russlands. Wir unterhalten uns aktiv in den sozialen Netzen über Politik, wir interessieren uns generell mehr für Politik. Auch wenn die Regierung den Demonstranten jegliche Legitimation abspricht, die Politologin Jekaterina Schulmann glaubt, dass die Entwicklung nicht aus dem Nichts kam. Die Wut der jungen Menschen habe sich langsam aufgebaut, weil ihnen klar ist, dass die besten Jobs den Kindern der Elite vorbehalten sind. Damit wollen sie sich nicht abfinden. Es gibt keine Alternative zu einer kontinuierlichen Demokratisierung. Der Verwaltungsapparat muss sich den Sorgen der Menschen stellen. Nawalny ist der Einzige, der in dem ganzen politischen Raum von morgen redet und nicht nur von gestern. Sie ist überzeugt, sie werden nicht locker lassen, nachdem sie einmal erlebt haben, wie viele junge Russen ähnlich fühlen. Ich habe den Eindruck, wir wurden nicht gehört, denn alle schweigen immer noch. Darum werden wir nochmal antreten. Die Vorwürfe, man habe sie gekauft, seien absurd, erklären sie. Keiner hätte das Geld, solche Menschenmengen zu kaufen.
Der Gazastreifen zwischen Israel und Ägypten ist nicht mal halb so groß wie das Bundesland Hamburg und doch leben dort etwa 1,7 Millionen Menschen. Er gilt als eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde. An Land gibt es also relativ wenig Platz für Ausflüge und Ausflüchte aus dem Alltag. Aber nach Westen hin, da lockt das Meer. Das bewacht Israel zwar auch, weil es Waffenschmuggel befürchtet, aber allzu weit raus wollen er und seine Kumpels sowieso nicht. Denn Surfen geht eh nur gut in Küstennähe. Zugegeben, der Gazastreifen wäre jetzt nicht die erste Adresse, die einem als Surfspot einfiele, aber so zeigt ein Dokumentarfilm, den Florian Gedin vorstellt, wo ein Wille ist, ist auch eine Welle.
Wer eine Welle erwischt im einzig richtigen Moment, wer gelernt hat, mit der Wucht des Meeres zu spielen, der löst sich womöglich für wenige Augenblicke von der Wirklichkeit. Die triste Wirklichkeit dieser jungen Männer ist Gaza-Stadt. Den schönsten Strand der Welt nennen sie ihren Strand, diesen eigentlich hoffnungslosen Ort.
Ich am Ende.
Wir Ibrahim ist einer der Hoffnungsvollen in Gaza. Vor 23 Jahren dort geboren, ein Leben im Krisen-, oft Kriegsgebiet. Sein großes Ziel? Den Gaza Surf Club aufbauen, mit Clubheim und Surfshop. Sein größter Traum? Ein Praktikum auf Hawaii. Sechs Wochen lang hat der deutsche Regisseur Philipp Gnad in Gaza gedreht, mit Genehmigung der regierenden Hamas. Seine Dokumentation, ein Film in Kinoästhetik. Ein bewusster Kontrast zur üblichen, verwackelten Optik der Nachrichtenfilme über Krieg, Bomben und Zerstörung in diesem von der Außenwelt abgeriegelten Landstrich. Gaza Surf Club gibt Einblick in eine Subkultur. Ein Dutzend Männer hat scheinbar einen Weg gefunden, raus aus dem Gefängnis Gaza. Ibrahim schafft es schließlich raus aus Gaza, ein Visum für Hawaii. Ibrahim, der Glückspilz, der gerade im Glanz von Waikiki Beach die Hoffnung für die Zukunft seiner Heimat nicht aufgeben will.
Am Donnerstag läuft der Film Gaza Surf Club in den deutschen Kinos an. Und hier läuft jetzt mit Sicherheit Donald Becker zu Hochform auf, wenn es um die Wetteraussichten geht. Oder?
Ja. Absolut, Ingo. Und in rein sonnenscheintechnisch können wir nicht mehr rausholen. Das war heute wirklich absoluter Anschlag in Sachen Sonnenscheindauer, was man hinbekommen konnte. Es war nämlich überwiegend wolkenlos. Wir zeigen gleich noch die Einschränkungen. Und dementsprechend konnte man heute das Wetter eigentlich überall genießen. Unter anderem in München im Englischen Garten heute. Blank geputzter Himmel, wie man sieht. Stahlblauer Himmel, sogar sehr trockene Luft. Bis zu 17 Grad immerhin. Und auch heute Abend war es überwiegend wolkenlos. Und das ist der Blick von der Schweiz gewesen über den Schwarzwald in Richtung Nordwesten. Vielen Dank, Jörg Lündörfer, für dieses Bild. Und Sie sehen hier so ein paar kleine Streifen. Klar, es waren natürlich Flugzeuge unterwegs, aber diese Flugzeuge, man sieht es hier sehr schön, haben nur kurze Kondensstreifen hinterlassen, weil die Luft wirklich so knastertrocken ist und insgesamt dann auch noch absinkt. Das heißt, selbst Kondensstreifen hatten keine Chance. Und jetzt können wir uns mal die Wetterlage anschauen für morgen. Das Hochdruckgebiet, das bestimmte, wird ein bisschen zurückwanken oder schwanken in Richtung Süden, kommt dann aber wieder zurück kurzzeitig, zumindest am Freitag. Das bedeutet, es wird ein kleines bisschen wechselhafter von Norden her. Auf dem Wolkenvorschaufilm sehen wir es noch schöner. Heute die Situation, fast nichts zu sehen in Sachen Wolken. Morgen schon ein kleines bisschen mehr, aber der Regen kommt dann erst am Mittwoch und Donnerstag. Wir sehen hier so ein bisschen blau und das wird auch überwiegend nur den Norden und den Osten betreffen. Im Süden bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen. Jetzt können wir noch in die kommende Nacht gucken und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Problem ist eigentlich nur an den Küsten vorhanden. Das heißt, die milde Luft strömt dort raus auf die kalte Nordsee. 6 Grad Wassertemperatur und wird dann runtergekühlt. Deswegen gab es dort heute schon Seenebelfelder. Und die können im Verlaufe der Nacht mit leichtem Nordwestwind dann wieder ein bisschen reintreiben ins Landesinnere. Auch an der Ostsee ist das möglich. Ansonsten war wirklich absolut wolkenloser Himmel. Schön für Sternegucker, aber warm anziehen. Es wird nämlich bei dem schwachen Wind dann auch sehr schnell wieder frisch. Das heißt, im Westen kriegen wir dann Tiefstwert in den großen Städten so von 7 bis 8 Grad hin. Ich sehe gerade, wir haben die Karte übersprungen. Im Osten wird es aber richtig kalt. Der Vormittag bringt aber dann schon wieder sehr viel Sonnenschein. Und am Nachmittag sind dann auch die Nebelfelder höchstwahrscheinlich aus dem Küstenumfeld wieder ein bisschen rausgepresst worden auf das freie Wasser von Nord- und Ostsee. Ganz im äußersten Westen Richtung Eifel ist vielleicht schon mal ein kleiner Schauer möglich. Die Temperaturen zumeist 20 bis 22 Grad. Der Wind kommt dann aus südwestlichen Richtungen und schnell hinten dran noch die Aussichten. Und die sind für den Süden besonders schön, weil dort bleibt es einfach schon fast sommerlich warm, muss man sagen, Ingo.
Gute Aussichten. Vielen Dank, Donald Becker, dafür. Und das war's von uns. Ich empfehle Ihnen jetzt die Story im Ersten, eine eindrucksvolle Dokumentation über in Deutschland verschwundene Flüchtlingskinder. Um 0.15 Uhr bringt sie Anna Planken im Nachtmagazin auf den neuesten Stand der Dinge und Tagesthemen dann morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.